Das neue Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sorgt derzeit für massive Kontroversen. Während Kommissionspräsidentin von der Leyen von Stabilität spricht, sehen Kritiker eine wirtschaftliche Kapitulation. Wie ist dieser Deal nun politisch einzuordnen und was bedeutet er für Europas wirtschaftliche und geopolitische Zukunft? Dazu begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Ralf Schöllhammer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Herr Schöllhammer, die Kritik am Abkommen zwischen den USA und Europa, die ist ja bekanntlich groß. Wie bewerten Sie denn jetzt dieses Handelsabkommen mal grundsätzlich? Ist das eben jetzt dieser stabilisierende Kompromiss oder tatsächlich eine politische Niederlage für die EU?
Ich habe drei Punkte, sind ganz wichtig. Das erste ist, es ist ja in dem Sinne noch kein Abkommen. Also vieles davon ist eine Absichtserklärung. Viele, die vielleicht versucht haben, im Internet tatsächlich diesen Text zu finden, werden ihn nicht finden, weil den gibt es nicht oder noch nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vor allem, was die Investitionsverpflichtungen der Europäer anbelangt, das sind diese 600 Milliarden Euro. Da ist ja schon gesagt worden von der Kommission, na ja, das ist eine Absichtserklärung, aber nichts Bindendes. Das zweite ist, ich meine, das ist ein bisschen ein Ausgleich jetzt, weil wenn man es sich ansieht, in der Vergangenheit waren ja die Zölle der Europäischen Union auf Importe aus den USA höher als wie Zölle der Vereinigten Staaten auf Exporte aus der EU. Also man kann sagen, im Grunde wird da jetzt der Versuch gemacht, ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Und das Dritte, was vielleicht ganz wichtig ist für uns in Europa, man versucht ja schon von amerikanischer Seite Bedingungen zu schaffen, um Industrie aus Europa weg in die Vereinigten Staaten zu locken. Und ich glaube, der dritte Punkt ist der, der für uns eigentlich am allerwichtigsten ist.
Sprechen ja viele in einer Reaktion auf diese Absichtserklärung, wie sie dann auch tatsächlich umgesetzt wird, von einer Art Vasallenstatus Europas gegenüber den USA. Würden Sie das auch einschätzen? Würden Sie das auch so einschätzen, auch die Art und Weise, wie dieses Abkommen zustande gekommen ist?
Ich sage, als Metapher bin ich damit nur begrenzt einverstanden, weil was ich meine ist, wenn man es so meint, dass die Vereinigten Staaten wesentlich mächtiger sind als die Europäische Union, ja, das ist ja auch durch die Art der Verhandlungen, wie Donald Trump sie geführt hat, offensichtlich geworden. Aber ich glaube, dieses mentale Bild, wenn man an den Vasallen denkt, das klingt ein bisschen so, mehr oder weniger die Amerikaner liegen in der Hängematte und die Europäer schuften jetzt im Dienste der Vereinigten Staaten. Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, also egal ob das die Urlaubstage, die Feiertage sind, die Wochenarbeitszeit. Der Amerikaner, jetzt kann man sagen, vielleicht ist der Amerikaner weniger produktiv, was aber auch nicht stimmt, aber der Amerikaner arbeitet mehr und länger und geht später in Pension als die meisten Europäer und auch als die meisten Österreicher. Also so zu tun, wie wir Europäer jetzt an der Kette liegen und für den Amerikaner schuften, darum bin ich mit der Metapher nicht ganz einverstanden. Aber was schon stimmt, ist, wir haben es uns ein bisschen unter dem amerikanischen Schutzschirm, da waren nicht alle einverstanden damit, aber so war es bequem gemacht. Wir haben uns in vielen Bereichen, vor allem in der Weltpolitik, auf die USA verlassen. Und jetzt ist es so, dass die Vereinigten Staaten diesen Hebel nutzen und damit Druck auf die Europäer ausüben. Und jeder, dem klar war, dass die meisten Staaten keine Freunde und keine Feinde, sondern prima Interessen haben, hat damit rechnen müssen, dass das früher oder später passieren würde.
Zur geopolitischen Großwetterlage kommen wir später. Fokussieren wir uns noch einmal auf diese Absichtserklärung im Konkreten. Für Aufregung hat er auch gesorgt, dass die EU sozusagen auf Gegenzölle verzichtet hat als Reaktion auf diese 15% Allgemeinzölle. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ist das politische Schwäche? Ist das aber vielleicht auch strategisches Kalkül? Warum hat man hier nicht reagiert?
Naja, wie ich schon gesagt habe, es war so, dass für lange Zeit ja die Zölle der Europäischen Union höher waren. Also man könnte sagen, das ist jetzt ein bisschen, wenn man möchte, ein bisschen nachträgliche Gerechtigkeit. Der zweite Punkt ist der, das wird interessant, wird die EU tatsächlich einen Markt für diese amerikanischen Agrargüter öffnen? Das ist ja auch ausverhandelt worden. Da noch nichts schriftlich existiert, ist es eben schwer zu sagen, was dann tatsächlich wie umgesetzt werden wird. Aber bei einem Punkt haben Sie natürlich völlig recht. Die Verhandlungsmasse, mit der Frau von der Leyen hier eingetreten ist, war einfach sehr gering bis nicht vorhanden. Die Europäer, man sagt es ja, Moment, aber die Europäer haben doch einen Handelsbilanzüberschuss mit den USA. Also wir exportieren ja mehr in die USA als die USA zu uns. Das heißt, wir müssten doch da am Hebel sitzen, am längeren. Aber das stimmt eben nicht ganz, wenn man das mit China vergleicht. China exportiert seltene Erden, das brauchen die Vereinigten Staaten. Das ist für die überlebens- und strategisch notwendig. Europa exportiert unter anderem Luxusartikel, Autos, Dinge, die zwar die Amerikaner gerne haben, aber die in dem Sinne nicht überlebensnotwendig sind. Das bedeutet, obwohl wir wir diesen Überschuss haben, haben wir eigentlich nicht wirklich ein signifikantes Ass im Ärmel gehabt. Also wir sind ja nicht über den Tisch gezogen worden, würde ich sagen, wir sind ja einfach mit der Realität konfrontiert worden. Aber noch ein ganz wichtiger Satz, in manchen Bereichen sind ja diese Zölle auch ausgesetzt worden. Also zum Beispiel bei Maschinengütern, was für die Flugindustrie wichtig ist, im pharmazeutischen Bereich, also eben wieder genau in den Bereichen, was für die USA wichtig ist und was sie so schnell nicht ersetzen können, über andere Quellen beziehungsweise zu Hause produzieren können, da gibt es eh keine Zölle. Die Frage ist jetzt, wie sich Europa dann positionieren wird.
Die Aufregung hat auch dafür gesorgt, dass sich die EU verpflichtet hat, in diesen nächsten 3 Jahren Gas- und Kernbrennstoffe aus den USA im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen.
Ja.
Ist das jetzt überhaupt realistisch, wenn Sie sagen, das ist ja alles nur eine Absichtserklärung, oder wie bewerten Sie das?
Nein, das ist wirklich, also nur um das zu veranschaulichen, wenn das tatsächlich so stattfinden würde, das wären dann 250 Milliarden pro Jahr. Wenn man sich ansieht, was in den letzten Jahren, ich glaube, die Vereinigten Staaten haben im letzten Jahr für knapp über 30 Milliarden Gas exportiert, nehmen wir halt meinetwegen das Öl und so auch noch hinein. Das würde bedeuten, dass die USA würden jeden anderen Importeur der EU ersetzen und dann würde noch was übrig bleiben. Also zumindest zu heutigen Preisen würde man um das dermaßen viel einkaufen, das ist politisches Theater. Also diese Zahl wird sich in der Art sicher nicht realisieren lassen, weil es einfach zu viel ist. Das ist so, wie wenn Sie bei Ihrem Bäcker, weiß ich nicht, im Jahr für 300 Euro Brot kaufen und dann sagt der Bäcker zu Ihnen, ob jetzt müssen Sie dann für 3000 Euro Brot kaufen. Das Brot können Sie gar nicht verbrauchen. Also da ist, glaube ich, ein bisschen Theater dabei, aber ganz wichtig natürlich, was damit signalisiert wird. Und dieser Plan, das geht jetzt schon auf Condoleezza Rice zurück, in der Bush-Administration, in der zweiten Bush-Administration, man möchte Europa von amerikanischer Energie abhängig machen. Also von der Symbolik her ist das ganz klar. Also kein Gas aus Russland, keine Energie aus Russland, auch nicht aus dem Nahen Osten, sondern so weit als möglich von den Vereinigten Staaten. Und da, finde ich, trifft dann natürlich der Vasallenvergleich sehr gut zu, weil dann sind wir praktisch ein Energievasall von den Vereinigten Staaten. Und da stimmt es dann natürlich schon.
Stichwort politisches Theater. Jetzt gibt es zahlreiche auch innereuropäische Stimmen und Kritik an diesen Abkommen. Frankreichs Europaminister hat sich zu Wort gemeldet, nennt das unausgewogen. Viktor Orban hat ja gesagt, Trump habe von der Leyen zum Frühstück verspeist. Auch Deutschland fordert Nachverhandlungen. Wie schätzen Sie denn jetzt diesen innereuropäischen Diskurs ein? Ist das wieder nur Theater, bloße Rhetorik, oder sind hier erste Zerfallserscheinungen vielleicht auch schon sichtbar innerhalb der EU?
Das würde ich sagen, das ist der Schock über die Kollision mit der Realität. Weil natürlich, und Sie haben auch auf Ihrem Medium über das öfter berichtet, viele der Dinge, die Europa geschwächt haben, Green Deal, Deindustrialisierung, Energiewende und so weiter und so fort, überbordende Regulierung, zu viel Bürokratie, das haben wir uns ja selbst zugefügt. Also die wirtschaftliche Selbstvernichtung Europas, das waren ja nicht die Gesetze der Physik, das waren die Gesetze der Politik. Und dass jetzt natürlich dann Politiker, sei es ein Merz, sei es ein Macron oder andere, hinausgehen und sagen, also das ist schon gemein, was die Amerikaner hier gemacht haben. Naja, das ist so, wenn ich mir vor dem Tennismatch beide Arme amputiere und dann das Match verliere, dann kann ich mich nicht darüber beklagen, dass der andere besser gespielt hat. Ich habe mir ja selbst praktisch den Sieg verunmöglicht und genauso war es auch hier. Also ich glaube, das ist ein bisschen ein Weinen über die Realität und den Amerikanern ist es, man hat das ja gesehen, wie Trump das praktisch zwischen den Golfspielen ausverhandelt hat, denen ist das, glaube ich, relativ gleichgültig.
Vielleicht nochmal die Frage, glauben Sie, dass es jetzt da innerhalb der EU zu Konflikten kommen könnte, vielleicht auch immer mehr Staaten sich in Opposition zu von der Leyen setzen aufgrund dieses Abkommens oder bleibt das folgenlos?
Also ich glaube, dass das zumindest, sagen wir einmal, der Haris für den beginnenden Dammbruch ist. Das glaube ich schon, weil ich, wie gesagt, habe, Europa war zwar geschwächt, aber es war mit der Frau von der Leyen sicherlich auch nicht die kompetenteste Verhandlerin, weil man hat ja auf Seiten der EU-Kommission in den Jahren vor Trumps Wiederwahl zum Präsidenten alles versucht, was möglich war, um sich bei seiner damals zukünftigen, jetzt aktuellen Administration unbeliebt zu machen. Also da hat man schon diplomatisch viel Porzellan zerschlagen und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, einfach die Inkompetenz der momentanen europäischen Führung, weil das war absolut nicht notwendig. Man hätte ja sagen können, wir praktisch freuen uns über jeden neuen amerikanischen Präsidenten und hoffen, dass das fruchtbare Beziehungen werden. Aber man hat ja erklärt, glaubt, man muss hinausgehen und den Amerikanern erklären, wie Demokratie funktioniert und wen sie zu wählen haben. Und das lassen die Vereinigten Staaten jetzt auch die Europäer spüren. Ob das Ganze, und darum ist Ihre Frage so ausgezeichnet, ob das Ganze ein Vorspiel ist von amerikanischer Seite, in den nächsten Monaten zu sagen, naja, wenn ihr mit dem Gesamtpaket mit der Europäischen Union nicht zufrieden seid, vielleicht kann man da bilateral etwas machen. Wäre jetzt momentan im Rahmen der europäischen Verträge nicht möglich, aber wie wir beide wissen, es kann alles neu verhandelt werden, es kann alles verändert werden. Also dass da vielleicht ein bisschen Intention der Vereinigten Staaten da ist, die Europäische Union ein bisschen in so einen Art pro-amerikanischen und anti-amerikanischen Block aufzubrechen. Ich glaube, in der momentanen Großwetterlage ist nichts auszuschließen.
Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück und schauen uns nochmal an, was sagt denn dieses Abkommen unabhängig jetzt, was davon tatsächlich umgesetzt wird und was nicht, trotzdem grundsätzlich über die strategische Orientierung auch der EU-Eliten aus und, Sie haben es ja schon öfter anklingen lassen, auch die Realität der geopolitischen Weltordnung im 21. Jahrhundert.
Naja, ich würde mal so sagen, die Großwetterlage ist die Politik, zumindest internationale Politik, ist jetzt wieder ein bisschen wie ein Schachspiel. Aber es ist eben so, es gibt manche, die sitzen am Tisch und spielen und dann gibt es manche, die sind Figuren auf dem Brett. Und so wie wir jetzt gesehen haben, auch in der Aushandlung dieses Handelsabkommens, die Europäische Union ist eine Figur auf dem Brett, aber kein Spieler. Und ich habe die Angst, dass das der europäischen Elite und vor allem der EU-Führung nicht bewusst ist. Man glaubt, man ist ein Player, in Wirklichkeit ist man aber ein Bauer auf dem Schachbrett. Das kann sich ändern, ich sage immer, das bedeutet nicht, dass das ewig so sein muss. Ich meine, das Potenzial in Europa, wenn wir es angesprochen, wäre ja, glaube ich, noch da, aber das muss genutzt werden und die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass man wieder, wenn man das möchte, wenn das auch die Bevölkerung will, eine Großmacht oder eben ein Player in diesem System wird. Von amerikanischer Seite, glaube ich, ist die Strategie eindeutig. Hier geht es erstens um die Schaffung eines integrierten Wirtschaftsraums, soweit es möglich unter Ausschluss von China. Das wird länger dauern, weil man in vielen Bereichen einfach von China noch zu sehr abhängig ist. Und der zweite Punkt ist das Wiederbeleben der amerikanischen Industrie. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die europäische Politik momentan verfolgt und auch erreicht. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das große Dilemma ist das, dass wir uns in Europa nicht bewusst sind, wie limitiert unsere Macht ist. Wenn Sie mir noch einen letzten Satz erlauben, das sind ja nicht nur die Vereinigten Staaten. Es war ja vor ein paar Wochen, also vor ein paar Tagen, knapp einer Woche, auch das Treffen in China zwischen der Europäischen Union und China, wo die Europäische Union gerne 2 Tage verhandelt hätte und China hat sofort gesagt, nein, 1 Tag reicht. Und das sagt im Grunde schon alles aus. Also man hält Europa zwar für wichtig genug, einen Tag zu sprechen, aber nicht 2. Und es war, wer sich das im Internet ansehen möchte, also die Art und Weise, wie von der Leyen empfangen worden ist, also gerade nicht, dass sie mit einem Mietbus vom Flughafen abgeholt worden ist. Also auch die Chinesen signalisieren doch relativ überraschend eigentlich, relativ klar, dass man die Europäer jetzt nicht wirklich komplett für voll nimmt.
Was müsste denn in Europa jetzt geschehen? Was müsste die EU auch konkret tun, um, wie Sie es beschrieben haben, mit dieser Metapher von der Figur tatsächlich wieder zum Spieler auch zu werden?
Ja, der erste Schritt, glaube ich, wäre einfach einmal hin wieder zur Realisierung, dass von der Energiewende bis zum Green New Deal, das kann man verfolgen, aber damit büßt man sowohl den Wohlstand als auch die globale Machtposition ein. Also die Industrien, die wir noch haben, aber das noch ist mit so unter Anführungszeichen mittlerweile, ob das BASF ist, ob das die Autoindustrie ist, ob das die Schwerindustrie ist, die viele ihrer Zuseher werden das verfolgen. Das war, glaube ich, in den letzten 3 Tagen eine Hiobsmeldung nach der anderen aus der deutschen Autoindustrie. Porsche, VW, Audi, da brechen die Gewinne ein und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Verluste werden, beziehungsweise bis diese Unternehmen überhaupt verschwinden. Weil es gibt kein Naturgesetz, was besagt, dass VW ewig existieren wird. Also ich glaube, diese Erkenntnis ist die erste. Die zweite ist, dass die momentane Energiepolitik so nicht funktionieren wird. Man kann sich da, glaube ich, langfristig wird man sich auch Russland gegenüber wieder öffnen müssen. Das sage ich nicht, weil mir das gefällt. Das ist einfach eine politische, eine wirtschaftliche Realität. Oder man beginnt in Europa auf Energiequellen zuzugreifen. Ob das dann Fracking in Niedersachsen oder Kernkraftwerke in Tschechien und Frankreich sind, das können wir im Detail diskutieren. Aber das sind alles Dinge, die angepackt werden müssen. Und der Europäer, das merkt man ja gern, also die europäische Elite spricht gern davon, was wir gerne wären, aber sie sprechen nie davon, so wie Sie jetzt gefragt haben, wie wir dorthin kommen. Weil diese Dinge sind unangenehm. Auch übrigens im Bildungssystem. Ich habe die Zahlen in Deutschland gesehen. Jedes Jahr verlassen 210.000 gut ausgebildete Deutsche die Bundesrepublik und die werden praktisch ersetzt durch schlecht bis gar nicht ausgebildete Migranten aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern. Ich sage nochmal, das kann man machen, aber zur Weltmacht oder zur Industriemacht wird man so nicht. Und man sieht es ja symbolisch, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Es funktioniert ja nichts mehr. Das heißt, wenn ich nicht von München nach Wien fahren kann oder woanders hin, ohne dass ich 5 Stunden in einem Tunnel stecken bleibe, aber dann sage, wir wollen auf Augenhöhe mit China und den USA verhandeln. Ja, wollen tue ich auch viel, aber es ist halt dann einfach nicht realistisch.
Herr Schöllhammer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Zeit.